wie müssen wir eigentlich leben? Und die Wahrheit ist, dann bräuchten wir eigentlich einen ziemlich großen gesamtgesellschaftlichen Wandel auf dem gesamten Planeten.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Gesund sein. Heute geht es nicht nur um Gesundsein des Menschen an sich, sondern um etwas viel Größeres. Wir befinden uns ja nicht im luftleeren Raum, sondern auf einem wunderschönen Planeten, den wir bewohnen dürfen. Deswegen geht es heute um Planetary Health, denn nur wenn der Planet gesund ist, können wir eigentlich langfristig auch gesund sein als Menschen, als Bewohner dieses Planeten. Und dafür habe ich heute eine wunderbare Gästin bei mir, Dr. Andrea Nackhoins. Herzlich willkommen, Andrea.
Hallo.
Magst du dich vielleicht mit deiner einzigartigen Vita mal vorstellen?
Ja, das ist jetzt schon genau.
Ja, mein Name ist Andrea Nackhoins. Ich bin Fachärztin für Anästhesie und habe also auch so knapp 10 Jahre im Krankenhaus gearbeitet und PatientInnen versorgt. Und in den letzten 4 Jahren war ich in dem gleichen Krankenhaus auch Klimamanagerin und habe dort ein Klimateam gegründet und ja quasi aufgebaut. Habe dann dort versucht, ja Projekte umzusetzen, die das Krankenhaus perspektivisch irgendwann mal klimaneutral machen sollen, aber eben auch Klimaanpassungsprojekte und da vor allem ein Hitzeschutzkonzept umgesetzt oder erstmal geplant und angefangen umzusetzen. Und vor 2 Jahren habe ich dann entschieden, dass die Klimakrise und alles, was da so dazukommt, für mich so eine große Wichtigkeit hat persönlich, dass ich aus der Patientenversorgung ausgestiegen bin und bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit angefangen habe, im Hitzeteam zu arbeiten und dort den Bereich, also vor allem institutioneller Hitzeschutz, also wie schützt man eigentlich Einrichtungen und was muss eigentlich so gemacht werden und wie kann man das eigentlich umsetzen ohne Geld und ohne Menschen? Genau, und das habe ich jetzt 2 Jahre gemacht und aktuell ja berate ich jetzt quasi selbstständig Unternehmen, soziale Einrichtungen, Krankenhäuser, also quasi viele unterschiedliche Dinge, überall, wo es quasi Institutionen gibt, wo es Gebäude gibt, wo sich Menschen aufhalten in
ja.
Planung und Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahmen.
Das heißt, du hast dich sozusagen nochmal einen ganz mutigen Schritt weiter rausgewagt, deiner Selbstständigkeit, um noch mehr Wirkung zu entfalten.
Das kann man so sagen, ja.
Ja. Ja, ich glaube, das ist die schönste Motivation, die man irgendwie haben kann. Vielen Dank für deine Vorstellung, Andrea. Planetary Health, also die Gesundheit unseres Planeten. Was bedeutet das eigentlich?
Du hast es in der Einleitung ganz gut gesagt, ne? Also es ist vom Prinzip her genau die Gesundheit des Planeten und gesunde Menschen kann es nur auf einem gesunden Planeten geben. Das beruht auf einem Konzept, das ist quasi eine Erweiterung des Konzepts der planetaren Grenzen. Also ich habe ja gerade schon die Klimakrise erwähnt, das ist ja irgendwie in aller Munde, CO2 und so weiter, aber das ist ja nur eins der Probleme, das wir haben. Es gibt einfach verschiedene planetare Grenzen, also quasi Grenzen, wo wir mittlerweile auch ganz klar wissen, wie viel können wir eigentlich davon tun oder Sachen schlechter machen und gleichzeitig das gesamte Zusammenspiel, die Ökosysteme auf unserem Planeten erhalten. Und wie gesagt, Klimakrise ist das eine, aber dann auch die anderen Sachen, die in diesen planetaren Grenzen definiert sind, kennen wir alle. Wasserverbrauch, Eintrag von Chemikalien, ja, PFAS, also Chemie, Medikamente und so weiter.
Ja.
Plastik. Also eigentlich Artenvielfalt, Bodenqualität. Also all diese Sachen sind dann dort klar definiert und wir wissen eben, wir haben aktuell 9 definierte planetare Grenzen, von denen wir 6 bereits überschritten haben.
Kannst du da vielleicht nochmal reingehen, welche das genau sind? Sowohl die 9 als auch die 6?
Ich kann dir tatsächlich nicht jetzt die 9 dezidieren,
ja.
Aber also eines ist auf jeden Fall CO2.
Ja.
In der Atmosphäre. Eins ist die Verfügbarkeit von Trinkwasser, also von Frischwasser,
ja.
Also von sauberem Trinkwasser.
Ja.
Eins ist die Qualität der Böden. Also ne, wir brauchen ja für eine funktionierende Landschaft, brauchen wir nährstoffreiche Böden,
ja.
Die eben ausgelaugt sind, die weggespült werden durch Extremwetterereignisse. Also da
ja.
Wir haben einfach, die versiegelt werden.
Ja.
Also da,
ja.
Da haben wir einfach weniger. Ozeanübersäuerung ist ein Thema. Also der pH-Wert im Ozean ist einfach entscheidend für das komplette Ökosystem, Ozean,
ja.
Auch Tiefsee.
Ja.
Artenvielfalt ist auch einfach total klar. Wenn es keine Bienen mehr gibt, gibt es auch nichts mehr zu essen.
Ja.
So ganz drastisch formuliert.
Ja.
Und genau, Chemikalieneintrag habe ich schon gesagt. Und jetzt bei allen anderen müsste ich jetzt kurz noch mal ein bisschen überlegen.
Ja.
Aber
ja.
Genau, und die sind eigentlich alle schon überschritten.
Ja.
Und das heißt, bis zu einer gewissen Zeit, und das haben wir ja jedes Jahr, diesen Earth Overshoot Day, so jetzt haben wir unsere Ressourcen verbraucht, aber jetzt leben wir auf Kosten der kommenden Generation, so ist es halt.
Ja.
Und es ist eigentlich logisch, irgendwann ist alle.
Mhm.
Und das Konzept planetare Gesundheit setzt halt darauf auf und sagt, okay, wie müssen wir eigentlich leben, um das zu erhalten und quasi da, also dass der Planet gesund bleibt, denn Fakt ist, wenn wir nichts mehr zu essen haben, wenn die Luft verschmutzt ist, wenn alles voller Plastik, Mikroplastik ist, dann ist das auch ein gesundheitliches Problem für uns und natürlich nicht nur für uns, sondern übrigens für alle Lebewesen auf dem Planeten. Also es ist quasi so ein ganzheitlicher Blick darauf und wenn man darauf guckt, dann konzentriert man sich halt nicht nur auf diese eine Sache und sagt, okay, wir senken jetzt den CO2-Ausstoß, dann wird alles gut. Nein, wir müssen es halt gesamtheitlich betrachten und immer gucken, bei allem, was wir machen, wenn die Gesundheit des Planeten und damit gleichzeitig die Gesundheit aller Lebewesen im Mittelpunkt steht, wie müssen wir eigentlich leben? Und die Wahrheit ist, dann bräuchten wir eigentlich einen ziemlich großen gesamtgesellschaftlichen Wandel auf dem gesamten Planeten.
Ja.
Das macht die Aufgabe riesig.
Ja.
Und trotzdem kann man finden, ist es ein schöner Rahmen, den man setzen kann für alles, was wir so machen.
Indem man auch in Lösungen denken kann.
Ja, und indem halt es dann auch sehr, sehr einfach wird zu sagen, okay, also das widerspricht jetzt dieser Idee von planetarer Gesundheit. Und deshalb ist es einfach nicht sinnvoll.
Ja. Gibt es denn da zum Beispiel ein Framework, an dem man sich auch, ich sag mal, als wirtschaftlich tätiger Akteur irgendwie auch entlanghangeln kann, wo man sagt irgendwie, wir schauen jetzt darauf und das muss immer diesem Framework sozusagen entsprechen, damit das überhaupt irgendwie zur planetaren Gesunderhaltung sozusagen also, beiträgt?
Ich glaube, die SDGs sind schon gar nicht schlecht.
Mhm.
Ja, weil das, also vom Prinzip her ist, ich würde sagen, planetare Gesundheit eigentlich die Erweiterung dessen, was wir gemacht haben in der Richtung Umweltschutz, Naturschutz und so weiter. Und die SDGs sind deshalb nicht schlecht, weil sie ja eben auch die sozialen Entwicklungen mit einbeziehen und man dann natürlich, da gehört ja dann quasi auch globale Gesundheit mit dazu.
Ja, ja.
Wo dann ja schon auch geguckt wird, okay, also wenn wir jetzt in Europa oder in Deutschland der Meinung sind, dass wir ja nur so und so viel, so wenig CO2 ausgeschieden haben und das ja gar nicht so viel wäre, wenn man dann guckt, okay, aber der globale Süden hat halt viel, viel weniger und das sind jetzt die Folgen, die wir davon haben, dann also das ist ja eigentlich all das, was auch SDGs schon abbilden. Insofern ist das eigentlich ein gutes Konzept. Es wäre natürlich schön und also planetare Gesundheit ist ein relativ neues Konzept. Mhm. Ja, die planetaren Grenzen als Idee oder als Konzept gibt es seit 2003.
Mhm.
So planetare Gesundheit gibt es jetzt also noch kürzer. Und da gibt es einfach wahnsinnig viele Forschungsfragen gerade auch, um halt genau, wie kann man das eigentlich, also bei CO2 ist es mittlerweile relativ leicht, also wobei wir alle wissen, es ist gar nicht so leicht, den wirklichen, also von Lieferketten den CO2-Ausstoß zu bestimmen, ist halt nicht so leicht. Und also auch so ein, ein Preisschild an Ozeanverschmutzung oder Ozeanübersäuerung, an Umweltverschmutzung, an Biodiversitätsverlust ranzumachen, ist nicht so einfach.
Mhm.
Das heißt, wir haben halt dieses Framework, das wir alle nutzen können, gibt es noch nicht, aber es wird an jeder Ecke gerade entwickelt.
Ja.
Und das wäre natürlich ein super Ziel, das langfristig zu haben.
Ja.
So weit sind wir noch nicht.
Ja, sehr, sehr spannend. Aber du hast gesagt, 6 dieser 9 Grenzen sind eigentlich schon überschritten. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wie genau sind diese Grenzen denn festgelegt worden?
Es sind Aussagen, also das Konzept wurde von Johan Rockström und seinem Team entwickelt, der ein führender Klimawissenschaftler ist.
Ja, ja.
Und es gibt einen ganz tollen TED-Talk, den er letztes Jahr gemacht hat, nämlich zu dem aktuellen Stand der planetaren Grenzen.
Ja.
Und das ist richtig sehr spannend.
Muss man mal reinschauen.
Anzuhören. Und er sagt einen ganz wichtigen Satz. Und das ist, the more we know, the worse it gets, oder so.
Ja.
Ich guck's dir kurz nach, damit
das,
ich dir noch
das
mal
klingt
sage.
Ehrlich gesagt sehr nachvollziehbar. Was ja auch immer wieder diese totale Traurigkeit und Frustration der Menschen erklärt, die sich halt wirklich im Detail mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen, wie ja du unter anderem auch. Und ja, ich finde, wir können den Satz total so stehen lassen, weil er wird sicherlich so
ähnlich
zumindest along those lines irgendwie gewesen sein und macht jetzt neugierig, sich den TED-Talk mal anzuschauen. Kann man denn diese Entwicklungen auch irgendwie rückgängig machen?
Naja, also rückgängig machen ist natürlich schwierig, wenn also das Mikroplastik, das überall ist, muss man erstmal wieder rausbekommen. Das ist sicher nicht so einfach. Aber also es wäre ja schon mal gut, wenn wir aufhören würden, es schlimmer zu machen.
Ja.
Ja, und tatsächlich gibt es dieses Kipppunktmodell, dass man sagt, also insbesondere mit Blick auf die Klimakrise, wenn bestimmte Kipppunkte überschritten werden, dann verstärken sich Effekte möglicherweise auch gegenseitig.
Ja.
Und dann wird das halt quasi nicht mehr kontrollierbar.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum dieser Satz, den Luisa Neubauer immer gerne sagt, jedes 1/10 Grad zählt. Ja, wir erzählen jetzt, okay, Blick auf die Klimakrise, wir haben 1,5 Grad Celsius quasi gerissen.
Ja.
also quasi Erderwärmung gegenüber vorindustrieller Zeit.
Ja.
So, ja, dann ist es jetzt ja sinnlos, wir müssen nichts mehr machen, wir sind so ein Fatalismus reingehen. So, naja, ja. Aber jedes Zehntel Grad ist halt irgendwie ein Zehntel Grad weniger, dass es halt noch schlimmer macht.
Ja.
Und wenn aber diese Kipppunkte überschritten werden, dann, ja, haben wir so ein bisschen diesen sicheren Korridor, in dem wir uns irgendwie befinden, verlassen.
Ja.
Ja, dann, und dann gibt's halt so, also, und das ist aber auch relativ schwierig, dann zu sagen, was passiert denn dann? Ja, also Fakt ist, das passiert halt dann nicht von heute auf morgen, dass man sagen kann, so, schnipp, alle sind tot.
Ja.
Ja, das passiert natürlich nicht. Aber es ist dann schon so, dass wenn man zum Beispiel über den Golfstrom redet, ja, Amok war irgendwie ja in aller Munde. So, dann gibt es diese Berichte, wenn der Golfstrom stehen bleibt, dann wird es kalt in Europa. Und das ist aber jetzt dann auch nicht so, also erstens wird es dann nicht nur kalt, sondern im Sommer wird es in Deutschland dann trotzdem weiterhin sehr heiß werden wahrscheinlich. Mhm. Ja, aber wir haben halt dann noch mehr Wetterextreme.
Ja.
Und das ist jetzt auch nicht so, auch da nicht so schnipp wie bei Day After Tomorrow. Ja, so dass dann auf einmal die Freiheitsstatue vereist ist.
Ja.
Sondern es ist dann eher so ein, okay, es ist ein Zeitraum von so 30 bis 100 Jahren. In denen wird sich das halt verändern. Und dann gibt es so eine Chaos-Situation, in der man irgendwie nicht so richtig weiß, was passiert jetzt. Ja, es kippt quasi.
Ja.
Muss ich vorstellen, wie so ein Stuhl, mit dem man gekippelt hat. Und dann kippt es halt.
Ja.
Und dann, also lange geht es und irgendwann fällt es halt um. Und auf dem Weg nach unten ist erstmal, und man weiß auch nicht so richtig, was passiert, wenn man unten ankommt.
Genau.
Ob man sich was gebrochen hat oder nicht. Aber wenn man dann unten liegt, dann hat man wieder einen stabilen Zustand. Und so ist es quasi mit diesen Kipppunkten auch. Also wenn wir das so weit ausreizen, dass wir diese Kipppunkte überschreiten, dann ist das auch nicht mehr reversibel, sondern dann ist eher die Frage, wie sieht der neue stabile Punkt aus? Aber der neue stabile Punkt ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für uns Menschen weniger komfortabel, als es die letzten 10.000 Jahre war.
Ja.
Und das ist ein Problem.
Und das finde ich jetzt sehr schön mal zu verstehen für alle, weil ich glaube, dass diese ganzen Konsequenzen dieser Grenzüberschreitungen für viele Menschen einfach noch so wahnsinnig abstrakt sind. Wenn der Planet irgendwie ungesünder wird, ja, wenn diese Systeme kippen, was heißt das denn dann konkret für uns Menschen? Wie beeinflusst das auch unsere Gesundheit?
Ja, also wir erleben das ja jetzt schon und es findet ja eine wirklich große kollektive Verdrängungsbewegung irgendwie statt an vielen Stellen. Aber also wir sind jetzt in Berlin, wir erleben, dass heute regnet. Ja, es wurde uns ja riesen Hitzesommer vorhergesagt, vielleicht kommt er noch, aber aktuell haben wir eher das andere Wetterextrem. Ja, Montag haben wir das erste Mal diese extreme Regenwarnung gehabt. Die hatten wir noch, glaube ich, also ich kann mich nicht erinnern.
Mhm.
Ja, dass gesagt wurde, okay, wir erwarten, dass es hier irgendwie 100 Quadratmeter Wasser, 100 Liter Wasser pro Quadratmeter regnet innerhalb von wenigen Stunden. Also das heißt, wir kriegen Warnungen, dann wird dann gesagt, so, hey, das Kind soll bitte nicht alleine von der Schule nach Hause gehen, weil es ist möglicherweise zu gefährlich.
Mhm.
Veranstaltungen wurden abgesagt, Robbie Williams Konzert wurde abgesagt. Ja? Mhm. Also das ist
fast ein wirtschaftlicher Schaden.
Ja, also, ja, es ist real ein wirtschaftlicher Schaden. So, ne?
Ja,
die konnten das jetzt, holen es glaube ich heute nach.
Ja.
Jetzt kann man auch nachgucken, wann wir aufstehen.
Ja.
Aber, genau, also das heißt, da passieren einfach reale Sachen. Diese Extremwetter nehmen zu, wenn wir durch Berlin fahren, wir sehen, dass die Bäume Trockenheitsstress haben, auch wenn es jetzt regnet.
Mm.
Wir sehen die Berichte, dass irgendwie alles voller Mikroplastik ist, irgendwie in dem Wasser, im
wir
Essen.
Wir nehmen eine Kreditkarte pro Tag oder so zu uns,
also
ne?
Genau, man findet bei Neugeborenen im Darm schon Mikroplastik. Ja,
ist es pro Tag oder pro Woche? Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Genau, ich habe immer das Plastikbecher. In Kindern ist ein Plastikbecher Plastik drin.
Das ist schon enorm.
Mehr, genau.
Ja.
So, und wir erleben das jeden Tag. Wir gehen in den Supermarkt. Ja, die Lebensmittelbranche kollabiert quasi, weil einfach durch die vielen Extremwetterereignisse weltweit die Ernten ausfallen. Ja, der Preis von Orangensaft hat sich irgendwie verdreifacht. Olivenöl kostet mindestens 20 Euro die Flasche.
Mhm.
Und das wird halt einfach immer so weitergehen. Ja,
ja.
Und das heißt, das heißt,
die Verteuerung von Lebensmitteln auf jeden Fall, weil die Ressourcenknappheit einfach wirklich real ist.
Und wir merken das jetzt schon, aber für uns ist das, oder für viele Menschen in der westlichen Welt ist das halt noch keine echte existenzielle Bedrohung, weil es das Essen halt schon noch gibt. Aber wenn wir natürlich in globalen Süden gucken, da haben wir die Hungersnöte.
Ja.
Ja, da ist es halt nicht so, dass man dann quasi weniger Geld für Urlaub hat. sondern, es gibt sehr viel Armut in Deutschland. Ich will es gar nicht abschwächen, aber trotzdem ist quasi die unmittelbaren Auswirkungen, die wir merken, sind ganz andere als auf einem großen restlichen Teil des Planeten.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch das Problem tatsächlich. Du hast vorhin vor dieser Verdrängung, kollektiven Verdrängung gesprochen. Ich frage mich immer, das klingt immer, als würde man das sozusagen ganz bewusst verdrängen. Ich glaube, es ist auch so eine Art, also es ist einfach so abstrakt für viele Menschen noch, dass es, glaube ich, sehr schwer zu begreifen ist. Und ich glaube, dass auch jetzt die Wetterschwankungen, die wir so erleben, die sind noch nicht so auf dem Spektrum, oh Gott, das stört uns jetzt irgendwie oder das macht wirkliche Probleme. Und dafür muss es wahrscheinlich noch so ein bisschen schlimmer werden.
Wobei ich, also das finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich frage mich halt schon, wenn wir irgendwie so wirklich weitreichende Ernteausfälle in der deutschen Landwirtschaft haben oder sagen, wir können, also einfach, jetzt so ist ja, also nach Südeuropa in Urlaub können wir eigentlich nicht mehr so richtig fahren, wollen wir eigentlich nicht, weil es wird halt irgendwie mega heiß.
Ja.
Da frage ich mich halt schon, wie doll es noch werden muss.
Ja.
Und das ist, glaube ich, diese Verdrängung. Es ist ja eine normale Reaktion, ja. Also wenn mir was Schlimmes passiert und also wenn wir als Menschen die ganze Zeit uns das Elend und die Dramatik der Welt bewusst machen würde. Also wenn ich die ganze Zeit durch die Gegend laufen würde und denken würde, Angriffskrieg auf die Ukraine, die Menschen leiden, die Menschen hungern in Gaza, Konflikt im Sudan, die Erde wird zerstört, dann könnte ich ja überhaupt nicht mehr irgendwas machen, weil ich einfach nur da sitzen und irgendwie panisch werden würde. Und deshalb ist dieser Mechanismus zu sagen, nee, ich blende jetzt alles aus und lebe, ja, der ist ganz normal und es ist auch okay.
Mhm.
Die Frage ist ja eher, nehme ich mir gelegentlich die Zeit, also habe ich die Kraft und also machen wir das auch als Gesellschaft, uns wirklich damit auch, also sowohl als Einzelperson als auch kollektiv auseinanderzusetzen.
Ja.
Und das Problem ist, also zumindest so habe ich es wahrgenommen, ich bin jetzt keine Psychologin, da gibt es ganz tolle Psychologinnen, die sich damit viel beschäftigen, ist halt auch, also der Verlust der Lebensgrundlage, der Verlust der Biodiversität, der Ökosysteme um uns herum. Das ist ja richtig schlimm.
Mhm.
Ja, und also meine Tochter ist 6 Jahre alt, ja, die hat heute den letzten Schultag vom ersten Schuljahr so. Also, und da, ich habe ganz andere, sie will gerne Kinder bekommen irgendwann.
Ja.
So, und wenn ich jetzt mich aktiv damit auseinandersetze, zu sagen, so, ich weiß nicht, ob du, wenn du erwachsen bist, ernsthaft noch freiwillig Kinder bekommst. Ich weiß nicht, wie die Welt dann aussieht, aber sie wird schlechter aussehen als jetzt.
Mhm.
Das ist einfach schlimm. So, und diesen Schmerz zuzulassen, das ist was wir in den westlichen Gesellschaften und sicher in Deutschland überhaupt nicht gelernt haben, weil weinen, traurig sein, Schmerzen zulassen ein Zeichen von Schwäche ist.
Mm.
Ja, und wir sind halt eher so patriarchal, nein, wir halten alles auch.
Alles super.
Und dadurch, dass wir das nicht können, ist diese Verdrängungssituation, glaube ich, eher das, was so als normal dargestellt wird, weil viele Menschen einfach auch so groß geworden sind.
Ja.
Und das, also ich kann nur aus Erfahrung sagen, weil wenn man das mal zulässt, ist es auch schwer, dann man muss es auch mal durchweinen.
Ja.
Ja, so, also ich hatte zum Beispiel immer Angst, also ich liebe Wälder und ich liebe Pilze sammeln und ich habe, weiß ich noch, als ich schwanger war, 2018, es hat quasi überhaupt nicht geregnet, es war so trocken.
Ja.
Und ich war todtraurig, weil ich dachte, ich möchte meiner Tochter aber bitte gerne die Wälder zeigen und so.
Und mit ihr Pilze sammeln gehen.
Und mit ihr Pilze sammeln gehen und so weiter. Und ich war einfach so traurig darüber. Und ich musste das irgendwann einfach mal rauslassen, weil dieses, wenn nämlich jedes Mal, wenn man darüber nachdenkt, ne, also ich kann jetzt darüber sprechen, obwohl es einfach ultra traurig ist, weil ich habe das durchgeweint so. Mhm. Ja, ich bin irgendwann mal joggen gegangen und habe einfach geheult irgendwie eine halbe Stunde. Und das gibt dann, also mir gibt es dann auch die Kraft zu sagen, so, und jetzt kann ich auch was machen, weil die Gefühle habe ich jetzt mal zugelassen.
Ja.
Und das schaffen wir nicht. Und wir reden ja viel über Mental Health und so weiter.
Ja.
Aber das wirklich mit sich selber irgendwie klar zu sein, also heißt halt auch, wir müssen uns mit unseren Lebensgrundlagen und warum wir die verlieren und dass wir die verlieren und wie traurig das ist, auch auseinandersetzen, weil dann kommt auch übrigens die Wut, weil wie um alles in der Welt können wir das zulassen, dass das passiert.
Ja.
Und das kann, also und das, dann kann man das auch in so produktive Handlungskraft umwandeln.
Ja.
Das ist, glaube ich, zumindest so das, was ich versuche zu machen.
Auf die produktive Handlungskraft kommen wir auf jeden Fall auch nochmal zurück. Ich will nochmal eine andere Frage stellen, weil ich mir natürlich mit meinen 2 Jungs auch wahnsinnig viel Gedanken so über die Zukunft mache und in welcher Welt wir sozusagen irgendwie in 30, 40 Jahren leben. Und du hast vorhin schon diese Kipppunkte genannt, die sozusagen uns dann in eine neue, stabile Situation sozusagen einmal hiefen mit einem kurzen Schockmoment der Veränderung. Und wir wissen ja dann eigentlich gar nicht so richtig, wie es dann aussieht. Und für mich ist dann immer so ein bisschen die Frage, auch wenn ich jetzt zum Beispiel sagen kann, ich bin jetzt traurig über die Veränderung, es sterben ein paar Arten, aber dann kann man ja auch argumentieren, es sind ja schon immer Arten gestorben auf dem Planeten, ne? Und ne, du nickst ja,
du
atmest sofort ganz tief ein. Genau, weil ne, diese Diskussion hast du wahrscheinlich auch schon mal geführt. Oder auch zu sagen, naja, es ist ja alles relativ. Also die Kinder werden halt in die jetzige Zeit geboren und die werden natürlich auch trotzdem ein lebenswertes Leben irgendwie hier auf der Erde haben, so wie es halt dann sich irgendwie gestaltet. Was sagst du dann dazu?
Das ist nicht der Fall. Also weil der Punkt ist, das ist alles in der Annahme, dass wir uns jetzt in einem stabilen Zustand befinden. Aber der Punkt ist, wir sind jetzt halt nicht in einem stabilen Zustand, sondern der CO2-Ausstoß steigt, das Atmen, es ist halt ein Massenartensterben, das wir gerade erleben. Davon gab es irgendwie, glaube ich, 6 in der Weltgeschichte so.
Mhm.
Und da sind halt quasi die meisten Arten ausgestorben. Ja, eins ist berühmt, das ist das Dinosauriersterben. Ich finde Dinosauriersterben auch immer ein bisschen tröstlich. Das klingt jetzt absurd, aber die Welt war nämlich 3 Grad wärmer als jetzt, als die
Dinos
ausgestorben
sind. Das ist doch eine spannende Erkenntnis.
Das heißt, also für mich war das ganz, ganz spannend, weil ich dachte so, okay, das, was gerade passiert, wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass Leben auf der Erde komplett ausgelöscht wird.
Was mich ja persönlich immer total tröstet.
Ich finde das tatsächlich auch beruhigend, aber der Punkt ist, wie, also in was für einer Welt unsere Kinder ein lebenswertes Leben haben können, das entscheiden wir halt jetzt.
Mhm.
Und wenn wir uns entscheiden, was wir aktuell tun, weiter fossile Brennstoffe aus dem Boden zu holen und zu verbrennen und den CO2-Ausstoß weiter zu erhöhen, dann ist es halt nicht so ein, wie du es gerade gesagt hast, dann ist es halt kurz mal ein Schock und dann wird es wieder stabil. Das ist halt keineswegs der Fall. Und man muss halt schon auch sagen, dass wir schon davon, wir reden von enormen Leid, das wir da vor uns haben, das wir jetzt schon erleben und halt in der westlichen Welt komfortabel verdrängen. Mhm. Das wird vermutlich nicht mehr besonders lange gehen. Also weil auch Migrationsströme aus Klimagründen zunehmen werden zum Beispiel. Aber es ist halt, also wenn diese Kipppunkte kippen, und dann, ne, dann kann es halt durch, also es wird wahrscheinlich zu einem Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung weltweit führen.
Und der Wasserversorgung?
Der Wasserversorgung, der Trinkwasserversorgung. Es wird Extremwetterereignisse geben.
Häuser kaputt machen, Städte zerstören.
Genau, es wird extreme Hitzewellen geben. Wir reden jetzt davon, dass es ganze Regionen auf der Erde geben wird, die nicht mehr bewohnbar sein werden, weil die Kombination aus heißem Wetter und hoher Luftfeuchtigkeit einfach dazu führt, dass man sich quasi nicht mehr draußen aufhalten kann, ohne quasi einen Hitzschlag zu bekommen perspektivisch. Und da reden wir wirklich von so Indien und Pakistan, da leben einfach Milliarden Menschen.
Ja, wo sollen die hin?
Die werden irgendwo hingehen und das führt dann natürlich auch zu einer Migrationsbewegung, bewaffneten Konflikten um Ressourcen und so weiter. Und man muss halt sagen, also das ist jetzt pure Spekulation, was ich jetzt sage, aber wenn man sich diese Tech-Milliardäre anguckt, die jetzt gerade die Welt mit sehr viel Geld und sehr viel Macht so umstellen, wie es ihnen irgendwie gefällt oder denken, dass sie das irgendwie tun können, da ist es ja schon so, dass es da einfach auch Bunker gebaut werden in Neuseeland, weil halt da schon gesagt wird, okay, wir erkennen möglicherweise auch an, dass wir den Planeten kaputt gemacht haben, gucken jetzt, wo wir bleiben als superreiche Bevölkerungsschicht, die diese ganze Misere zu einem sehr großen Teil verursacht hat. Das ist halt, also es wird dann extreme Verteilungskämpfe geben und es sieht in keiner Weise so aus, als ob unsere Kinder ein super Leben haben werden. Das ist eher, also es gibt ja auch quasi eine Kollapsbewegung, die sagt, okay, wir kriegen das nicht mehr hin und wie kann man eigentlich solidarisch miteinander leben in einer kollabierenden Gesellschaft? Und ich bin mit ganz vielen Sachen, die die sagen und machen, nicht so ganz einverstanden, aber den Gedanken finde ich schon eigentlich ganz spannend, weil wir uns den machen müssen. Aber das, was du gerade gesagt hast, wird so einen kurzen Blip geben quasi und dann, also da reden wir von, wie gesagt, so 30 bis 100 Jahre Minimum.
Ja.
Also es ist halt nicht so.
Ja.
Und in dieser Zeit ist einfach extrem viel Ungewissheit.
Ja.
Und auch das, also man kann auch so das Erstarken von Rechtspopulismus auch, wenn man das möchte, schon auch damit in Zusammenhang bringen, weil alles wird irgendwie schwieriger, komplexer. Und diese einfachen Lösungen, die wünschen wir uns alle, aber die gibt's halt gerade nicht mehr.
Ja.
Jetzt bin ich sehr weit abgeschwiffen, aber.
Ja, aber du hast mir einen schönen weiteren Anknüpfungspunkt gegeben, nämlich das Thema Technologie. Du hast gerade von den Tech-Milliardären gesprochen, die die Welt irgendwie so ein bisschen, gestalten, wie es ihnen gefällt. Gleichzeitig hat man ja auch sehr viel Hoffnung in Technologie, aber eben auch, KI kostet halt auch wahnsinnig viel, in Form von Ressourcen. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz was sagen, wo stehen wir jetzt da mit Technologie?
Genau, also Technologie erstmal ist ja, also Technologie kann uns vor allem bei Anpassungen an all diese Sachen sehr viel helfen, also Gott sei Dank. Aber wir wissen eigentlich schon die Lösung und also dieses Ganze, wir müssen jetzt hier nur diese magische Technik entwickeln und dann ist das alles plötzlich kein Problem mehr, es wird halt nicht passieren.
Mhm.
Das ist eher eine Ablenkungsstrategie. Und KI ist wirklich ein spannendes Thema, weil das macht natürlich vieles einfacher, es macht auch Nachhaltigkeitsbestrebungen leichter an vielen Stellen, aber können wir wieder den Kreis schließen zu planetarer Gesundheit. Wenn wir alles, was wir machen, darauf ausrichten würden, zu gucken, immer dieses Korrektiv hätten, zu sagen, mit Blick auf die planetaren Grenzen, was macht es? Dann muss man sagen, was aktuell passiert, ist eine Katastrophe mit Blick auf die planetaren Grenzen, weil die Rechenzentren müssen gekühlt werden, Ne? Also es gibt diese Region in Texas, wo, ich glaube, ist es OpenAI oder X? Ich weiß es gar nicht genau. Mhm. Ich glaube X. Die dann wirklich so mit Dieselgeneratoren diese riesen Rechenzentren betreiben, weil sie halt, das hat einen hohen Stromverbrauch und einen hohen Wasserverbrauch zum Kühlen. Und einfach die Regionen ringsrum, wen interessieren die Menschen, die da leben, einfach durch diese Dieselabgase halt einfach total verschmutzt werden. Oder wir reden darüber in Deutschland, wir haben sinkende Grundwasserspiegel.
Was ja auch in Texas überhaupt gar keinen Sinn macht, oder? Irgendwie nicht an Solar oder sowas zu denken.
Genau, voll. Also genau das. Und dann muss man sich schon auch fragen, gibt es eigentlich genug Wasser zum Kühlen dieser Rechenzentren dauerhaft in Texas? Ja. Ich weiß es nicht. Und in Deutschland halt auch. Wir wissen, wir haben sinkende Grundwasserspiegel. Dieses Frühjahr haben wir alle über die Dürre geredet, die absurd war für Mai.
Ja.
Ja, aber das ist halt das neue Normal. Oder es wird schlimmer werden, weil wir bremsen es ja nicht ausreichend. Mhm. So, und dann gleichzeitig stellen wir uns halt hin und sagen, okay, aber die Zukunft liegt in künstlicher Intelligenz. Es gibt ganz tolle Erhebungen, die zeigen, wie krass sich der Wasser- und Energiebedarf durch KI verdoppeln wird. Die großen Tech-Riesen bauen jetzt, also nehmen teilweise, Microsoft nimmt irgendwelche Atomkraftwerke privat wieder in Betrieb in den USA, die schon Havariefälle hatten. Ja, also um dann übrigens auch Atomenergie, wenn wir auf planetare Grenzen gucken, der Atommüll ist halt auch, ist halt auch ein Problem mit Blick auf den Planeten. So, also das heißt, das verstärkt das alles. Und wenn wir nicht anfangen, KI so zu nutzen, dass es uns hilft, also dass es, also wir machen halt auch einen Haufen Quatsch damit. Ja,
ja klar.
So. Wenn wir da nicht irgendwie gucken, so was bringt uns das und wie ist das eigentlich mit dem Ressourcenverbrauch, vor allem wenn wir diese ganzen Large Language Models programmieren und trainieren, dann bremst uns das total, also bremst uns das mit Blick auf die planetaren Grenzen total aus.
Ja.
Und finde ich wirklich ein krasses Beispiel, weil ich da auch so ein bisschen ratlos davor sitze. Und dann wird oft gesagt, ja, das wird effizienter werden, es wird besser werden mit dem Kühlen und wir entwickeln das. Und so, ja.
Das ist halt immer nicht im Vordergrund, ne? Sondern im Vordergrund steht dann, mit welchem Geschäftsmodell, wie können wir damit Geld verdienen, ne? Und diese ganzen Investitionen, die da nötig sind, um vielleicht zum Beispiel eine Ressourceneutralität oder eine generelle Umweltfreundlichkeit irgendwie herzustellen, die werden dann erst viel, viel später.
Genau, und dann ist es aber, und das ist ja das Spannende bei KI und das anders als bei fast allem anderen, wenn man einmal dass die KI trainiert hat, dann ist der größte Teil des Ressourcenverbrauchs ja vorbei. Das heißt, man muss sich das am Anfang überlegen. Man kann nicht rückwirkend auf sein Large Language Model gucken und sagen, jetzt möchte ich es nachhaltiger machen. Das muss man halt vom ersten Tag an mitdenken, sonst ist es eigentlich schon verloren.
Und kann man danach nicht Bäume pflanzen?
Ja, zum Kompensieren. Bäume pflanzen sollte man immer. Aber vielleicht noch zu KI ganz kurz. Es gibt eine ganz tolle Organisation, das ist der Green AI Hub in Deutschland.
Ja.
Und die haben jetzt gerade letzte Woche oder vorletzte Woche so eine Green AI Richtlinien rausgegeben. Und das ist quasi das erste Mal, dass irgendjemand das gemacht hat und haben so 8 Punkte, so woran muss man denken, um halt nachhaltig AI zu nutzen.
Das ist ein super guter Anhaltspunkt.
Guckt euch das alle an, das ist ganz, ganz toll.
Green AI Hub.
Green AI Hub kannst du ja verlinken.
Irgendwo. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend.
Grüße an die Leute, die das gemacht haben.
Ja, tausend Dank für die Erwähnung. Ich glaube, genau solche Organisationen braucht es am Ende, um den Menschen einfach auch ein bisschen Orientierung zu geben für dieses, was kann ich tun? Weil ich glaube, das Frustrierende an diesem Thema ist, irgendwie sind wir alle verantwortlich. Die ganze Welt trägt Verantwortung für diese Entwicklungen, ja, also natürlich manche mehr als andere, aber jetzt in diesem Moment müssen wir eigentlich alle etwas tun. Manche haben natürlich einen größeren Hebel, ja, als andere. Und ich finde aber genau diese großen Verantwortlichen zu finden, ist ja auch total hilfreich. Vielleicht kannst du dazu einfach mal sagen, wer steht denn so am allermeisten in der Verantwortung aus deiner Perspektive?
Na, also als allermeisten stehen für mich die in der Verantwortung, die in den letzten Jahren Billiarden damit verdient haben, dass sie fossile Brennstoffe aus dem Boden geholt und verbrannt
also
haben.
Also das Kapital der Erde eigentlich das, als...
Genau, also die fossile Lobby.
Ja.
So. Und ich glaube, 70% des CO2-Ausstoßes werden aktuell von 7 Unternehmen weltweit verursacht.
Mhm.
Und die reichsten 10% verursachen, glaube ich, auch über 70% des CO2-Ausstoßes. Und der Rest, den Rest.
Mhm.
So, und das alleine, also deshalb ist dieser Satz, alle sind irgendwie verantwortlich so. Nein, das ist einfach nicht der Fall.
Ja.
Und es ist einfach jetzt schon so, dass die Menschen, die am wenigsten dafür können, nämlich zum Beispiel irgendwelche indigenen Völker auf Inselstaaten im Pazifik, die ziehen jetzt weg von ihren Inseln. Ja? Es gibt jetzt
weil das
in Australien Klimaasyl, weil das Wasser steigt, weil diese Inseln untergehen werden, weil die jetzt regelmäßig überflutet werden. Die haben diese indigenen Völker haben mit den mit der Natur Jahrhunderte, gelebt. Jahrtausende gelebt, ja, die waren es nicht. Und trotzdem sind die diejenigen, die als erstes ihre Heimat verlieren.
Und gibt es da nicht jetzt so einen spannenden internationalen Gerichtsfall?
Ja, genau, mit Vanuatu, die vom internationalen Gerichtshof quasi, oder die haben quasi die UN-Hauptversammlung auf Initiative von ein paar Studierenden aus den Pazifikinseln, das ist ganz spannend, haben die UN-Hauptversammlung quasi dazu gebracht, dass sie eine Empfehlung vom internationalen Gerichtshof haben wollen, nämlich inwiefern Länder verpflichtet sind, ihre BewohnerInnen vor den Folgen der Klimakrise zu schützen oder inwiefern auch Verursacherstaaten haften müssen und haften können. So. Und das ist dann kein internationaler Gerichtshof, das ist nichts, was dann sofort überall nationales Recht ist und was man sofort einklagen kann, aber es ist halt,
es ist ein wichtiges Statement.
Das ist ein wichtiges Statement, auf das sich dann quasi andere Gerichte beziehen werden, weil es eine internationale Empfehlung ist. Und gleichzeitig hat, welches Gericht, irgendein Menschenrechtsgericht, gesagt, eine gesunde Umwelt ist ein Menschenrecht. Und das, das gibt
sollte
durchaus,
das
gibt halt JuristInnen einen ziemlich krassen Hebel.
Ja.
Aber wir wissen ja, wie lange große Prozesse dauern. Insofern, ich bin auch keine Juristin. Das ich werde wahrscheinlich irgendwas falsch formuliert haben gerade, aber so grob ist es so. Genau, und das ist total spannend. Und ich habe vergessen, wie wir eigentlich hierauf gekommen sind jetzt.
Wir kamen von der Verantwortung.
Ach genau, wer hat Verantwortung und was machen wir jetzt eigentlich? Wie hilflos sind wir eigentlich?
Genau.
Der Punkt ist, glaube ich, teilweise ist es ja wirklich so, man sitzt irgendwie davor gerade und denkt so, was machen wir denn hier eigentlich? Gestern
hoffnungslos.
Ja. So, einfach auch so ohnmächtig.
Ja.
Und das ist, glaube ich, genau dieses, was ich auch voll meinte, wenn wir uns damit befassen, wie schlimm das alles
ist. Das Gefühl der Ohnmacht, das lähmt einen auch, ne?
Genau.
Und das ist genau dieses, und ich finde, das kann man den Menschen auch immer gar nicht zum Vorwurf machen, dass sie einfach so weitermachen wie bisher. Weil was sollen sie auch sonst tun, richtig?
Genau.
Und
genau,
du versuchst dich ja zum Beispiel als Mensch jetzt genau darüber eigentlich oder daraus zu befreien, aus dieser Ohnmacht und du sagst halt, du bringst dich jetzt hier ein, weil du willst wirklich was bewegen, du willst Unternehmen dazu verhelfen zum Beispiel, ihre Organisationsgrenzen einzuhalten, wenn wir es einfach mal so ein bisschen ummünzen. Ja, und das ist ja eine total schöne Idee. Aber kann man das nicht auch zum Beispiel in das private Leben übertragen, in den eigenen Alltag?
Also es ist ja so, alle kennen, glaube ich, diesen CO2-Fußabdruck. Davon bin ich mittlerweile ein großer Fan, beziehungsweise nicht von dem CO2-Fußabdruck, sondern von der Geschichte darum, denn ich habe ja schon über die fossile Lobby gesprochen.
Ja.
Den hat sich die fossile Lobby ausgedacht.
Interessant.
Ja, weil sie nämlich...
Sehr widersprüchlich.
Ja, warum haben sie das gemacht? Ne? Die größte Verantwortung liegt bei diesen Unternehmen. Und in dem Moment, in dem das ist ja auch super erfolgreich, jeder kennt den, indem man den CO2-Fußabdruck sich ausgedacht hat.
Ja.
Man hat gesagt, aber die Verantwortung liegt ja bei jedem Einzelnen und deshalb brauchen wir keinen Systemwechsel.
So nach dem Vote with your money
und
guck mal, was du machst, flieg einfach ein paar Mal weniger in Urlaub.
Genau, und vor allem kann man dann natürlich die Leute total gut blamen. Wenn Klimaaktivisten auch mal Urlaub auf Bali machen, dann ist alles, was sie sagen, quasi für immer
verbrannt.
Für immer ist nicht, weil sie sind ja dann so Hypocrites.
Ja.
Und der Witz ist, wie oft mir auch schon gesagt wird, aber du hast ja ein Handy. Und ich so, und jetzt sind auch seltene Erden drin. Und deshalb ist alles, was ich sage, hat keinen Wert mehr. Das ist halt eine sehr erfolgreiche, sehr wirkungsvolle Strategie, weil man von sich selber ablenken kann und sagen kann, ich kann ja Fleisch essen bis zum Umfallen.
Das ist eigentlich so ein klassischer Gaslighting-Fall, ne?
Exakt, genau. Und deshalb, dafür ist es halt total gut. Und es stimmt, wir müssen über Verzicht reden. Wir können nicht dreimal im Jahr in Urlaub fliegen. Es geht halt nicht, Es ist einfach, aber ich sag mal, Urlaubsreisen sind nicht das große Problem beim Fliegen, sondern Dienstreisen.
Ja.
Insofern, aber das heißt, wir müssen an unser persönliches Verhalten alle ran, aber du hast es gesagt, wir haben alle, wir haben irgendwie diese Kinder, die sind in der Schule und wir müssen irgendwie dann auch was zu essen kaufen, Essen wird immer teurer und irgendwie wollen wir auch, dass wir alle irgendwie zusammen noch ein lebenswertes Leben haben und uns muss es auch irgendwie geistig gut gehen, damit wir irgendwas machen können. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir können uns alle verändern, wie wir wollen.
Ja.
Wenn wir keinen Systemwandel bekommen, dann wird es nicht klappen. Und das heißt, viel wichtiger als auf den eigenen Fußabdruck zu gucken, ist halt auf das System zu gucken, weil es ist fast unmöglich, es ist nicht möglich, in unserer fossilen Gesellschaft klimaneutral zu leben. Es geht nicht.
Ja.
Ja, also ich fahre.
Das System ist gar nicht darauf ausgerichtet.
Genau, ich fliege schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und Urlaubsreisen, ja, wir fahren diesen Sommer nach Schweden mit der Fähre und mit der Bahn.
Ja.
Und das wird sicher cool, aber es ist halt teuer und der Aufwand, das zu organisieren, ist riesengroß und so weiter und so fort.
Ja.
Und das macht nicht jeder und das ist auch okay, sondern was wir brauchen, ist ein System, in dem die
Klimaneutralität,
die planetengesunde Lösung, die einfachste und die günstigste Lösung ist.
Ja.
Und das heißt halt, wir müssen das System ändern. Und was halt total schön ist, ist dieses Konzept vom Weg vom Fußabdruck hin zu deinem Handabdruck.
Ja,
also nämlich, was kann ich denn eigentlich tun? Und also in meinem Fall ist es jetzt natürlich extrem. Ja?
Ja.
Ich schmeiß meinen Job als Ärztin hin oder ich arbeite jetzt immer noch als Ärztin, aber ich mache was komplett anderes. Damit habe ich meinen Handabdruck, nämlich das, was ich tun kann, extrem erhöht. Und das vergleiche ich jetzt natürlich nicht mit, darf ich dafür ab und an eine Bratwurst essen, sondern aber das ist halt einfach viel, viel wichtiger als die Frage, ob ich auch meine Bratwurst esse.
Ja,
Und das kann halt jeder.
Mhm.
Ja, also ich habe mich schon irgendwann gefragt, so, also wenn meine Tochter 20 ist und mich fragt, Mama, was hast du denn gemacht?
Mhm.
So, dann kann ich ihr mit gutem Gewissen sagen, ich habe alles gemacht, was ich konnte. Und mehr ging nicht.
Ja.
So. Und aber nicht mehr ging nicht im Sinne von, ich habe mich total selbst aufgegeben. Weil ich habe mich tatsächlich relativ doll selbst aufgegeben, als ich als Ärztin gearbeitet habe und irgendwie mich schuldig gefühlt habe.
Ja.
Ja. Und jetzt ist es halt so, dass ich sage so, nee.
Mhm.
Ich arbeite halt nicht mehr als Ärztin. Ich fühle mich weniger schuldig. Ich fühle mich tatsächlich, ich bin psychisch viel gesünder als vor 5 Jahren.
Ja.
Ja. Obwohl ich alles jetzt weiß. Aber ich habe halt das Gefühl, ich kann halt was machen. Und ich mache was und mehr geht halt nicht.
Ja.
So. Und wenn die Welt ringsrum um mich so ist, dann liegt es nicht in meiner Hand. Aber also nicht komplett. Aber Man unterschätzt, und das kann jeder machen. Jeder kann gucken, okay, wo bin ich denn? Was kann ich denn machen? Wo habe ich denn vielleicht einen Hebel? Ne? Also du hast jetzt auch
Hat man
einen
vielleicht einen Podcast hier. Und kann man einen Gast wie Andrea einladen?
Zum Beispiel. Oder kann man auch drüber sprechen? Ja?
Ja.
Kann man sich damit beschäftigen? Kann man statt abends einen Film über irgendeinen Quatsch zu gucken oder ewig durch Instagram zu scrollen, eine Doku über, Landwirtschaft und deren Einfluss auf den Planeten gucken, um sich zu informieren? Und dann, je nachdem, wo man lebt, was kann man eigentlich machen?
Ja.
Es gibt überall, in jeder Branche, in jeder Berufsgruppe, in jedem Ort Menschen, die sich halt engagieren, die das interessiert. Also so kann man vielleicht andere Leute finden, die das interessiert. Also in Frankreich zum Beispiel gibt es eine Organisation, da haben sich Mütter in Stadtteilen, in eigentlich armen Stadtteilen, haben irgendwie festgestellt, ja Moment mal, hier ist ja Gift im Essen unserer Kinder. Also ne, also hier Mikroplastik, Chemikalien und so weiter. Und die haben angefangen, ihre Community fortzubilden.
Mhm.
So, nicht jeder muss eine Organisation gründen, um Gottes Willen, aber man kann halt einfach dahin gehen, sich das angucken. Und wenn man aber alleinerziehend mit 3 Kindern ist, dann kann man das nicht machen. Aber man kann seinen 3 Kindern, weil man keine Zeit hat und kein Geld, aber man kann seinen 3 Kindern ein Umweltbewusstsein mitgeben.
Mhm.
Und halt irgendwie auch sagen so, hey, man kann es einfach ansprechen, was gerade passiert. Und also jeder hat Hebel.
Mhm.
Um seinen Handabdruck zu vergrößern. Jeder Mensch, der wahlberechtigt ist, kann Parteien wählen, die den Green New Deal in Europa zum Beispiel nicht zurückdrehen wollen, die nicht sagen, Klimaschutz ist ja eigentlich egal und so.
Mm.
Na, also all das, also man kann ganz viel machen und man weiß oft nicht, was so passiert. Also nehmen wir jetzt an, ich finde ein gutes Beispiel, ne? Ich bin vor vielen Jahren, habe ich jemanden kennengelernt, diese Person weiß, dass ich jetzt Hitzeschutz mache, diese Person ist angefragt worden als Sprecherin für einen Vortrag, hatte keine Zeit, gesagt, Andrea, willst du das nicht machen? Dann war ich auf diesem Vortrag, du hast mich gehört, jetzt sitze ich hier.
Ja.
Wenn mich jetzt hier jemand hört und sagt, so, hä, ich ändere vielleicht was, dann ist es quasi aus einer Situation.
Haben einen schönen Ripple-Effekt. Ja.
So, genau. Und das wissen wir halt alles nicht. Insofern ist dieses Gefühl, dass das alles nichts bringt.
Ja.
Das ist, glaube ich, Quatsch. Als ich angefangen habe mit Hitzeschutz im Krankenhaus, habe ich gedacht, das ist ja, es gibt überhaupt nichts und so weiter.
Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, und was kann ich hier schon bewirken? Und naja, ich meine, letztes Jahr war Karl Lauterbach dann bei uns in der Klinik und hat sich angeguckt, was wir machen.
Ja.
Viele Sachen, die wir da gemacht haben, sind in die Bundesempfehlungen für Musterhitzeschutzplan Krankenhäuser eingefügt, die das Bundesgesundheitsministerium jetzt rausgegeben hat.
Ja.
Na, also so, dass letztes habe ich jetzt so eine neue Guideline von der WHO kommentiert dazu.
Ja.
So, und das klingt jetzt einfach alles krass, aber worauf, also so, und das ist, finde ich persönlich auch krass.
Ja, finde ich auch.
Worauf ich hinaus will, ist, als ich vor 3, 3,5, 4 Jahren das erste Mal über Hitzeschutz im Krankenhaus nachgedacht habe, habe ich nicht gedacht, in 4 Jahren darf ich mal was von der WHO kommentieren.
Ja.
So, und ich glaube, sich das klar zu machen, man weiß nicht, wohin das alles führt.
Ja.
Man weiß nicht, wie man inspiriert.
Ja.
Und deshalb kann man es auch machen, wenn man die Kraft
hat. Also diese richtige Haltung pro planetare Gesundheit lohnt sich. Das macht wahrscheinlich auch was mit dem Gefühl, allein durch diese Selbstwirksamkeit, die man da irgendwie erlebt. Das Konsumverhalten anpassen, ja, aber sein Leben komplett aufgeben, nein. Eher schauen, wo habe ich vielleicht noch andere Hebel, vielleicht über mein Unternehmen, vielleicht bin ich eine Führungskraft und kann mal über den Impact irgendwie unseres Unternehmens auf die planetare Gesundheit nachdenken und wie man die verbessern könnte und andere Initiativen. Das gibt mir ehrlich gesagt total viel Hoffnung, weil das zeigt ja auch, dass wir doch noch was tun können. Wir wissen nicht, wohin uns das alles bringt, aber wir können auf jeden Fall mit jedem, ich sag mal, guten Tun etwas in die richtige Richtung verschieben.
Ja, und ich glaube, und wir können, glaube ich, schon, wir müssen uns auch klar machen, dass diese Veränderung, die da bevorsteht, die ist gruselig, aber diese Transformation, vor der wir stehen, wenn wir die richtig machen, ist die halt schon auch was Gutes.
Ja.
Weil dann wird unsere Luft sauberer und unsere Kinder können irgendwie vielleicht sicherer wieder über die Straße gehen. Unsere Kinder sind gesünder. Und also ehrlich gesagt, ich empfinde langsamer Reisen als so viel erholsamer und entspannender. Ich liebe Zugfahren.
Ja.
Und ich finde Zugfahren mit Kindern herausragend, weil die die ganze Zeit einfach immer pinkeln können, wenn sie wollen und rumrennen können und spielen können und man kann irgendwie selber auch was machen und und man fährt irgendwie rum und kann irgendwie Sachen tun und muss nicht ein Kind an einen Gurt schnallen, so für mehrere Stunden.
Ja.
Ne? Also ich glaube, sich klar zu machen, diese Veränderung kann halt auch schön sein, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja. Vielen, vielen Dank, Andrea. Ich möchte die Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier zugehört haben, mit noch mal ein bisschen mehr Inspiration und Hoffnung verabschieden. Was sind denn so Beispiele, die dir zum Beispiel in deiner beruflichen Laufbahn auch begegnet sind, vielleicht so auf der Ebene von Organisationen, Unternehmen, die dir wirklich Hoffnung geben, also an denen man sich ein Beispiel nehmen kann?
Das beste Beispiel ist für mich, also aus einer wirtschaftlichen Perspektive, Rügenwalder, die ja früher ihr Hauptbusiness damit gemacht haben, dass sie Tiere getötet haben und die verkauft haben, also Fleisch. Und die Zeichen der Zeit einfach total erkannt haben und gesagt haben, okay, wir fangen jetzt an, hier vegane Ersatzprodukte zu produzieren. Die haben einfach ihr komplettes Geschäftsmodell geändert. Also sie verkaufen natürlich immer noch irgendwie Dinge, die aussehen wie Wurst. Aber und damit mittlerweile ihren Hauptumsatz machen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch Fleisch verkaufen. Und die
ich
das
glaube,
so weit
ja.
entwickelt haben. Genau, aber auf jeden Fall weniger als Ersatzprodukte.
Ja.
Und die das so weit entwickelt haben, dass sie jetzt mittlerweile auch Soja anbauen in Deutschland.
Ja.
Und damit also auch hier was, also einfach zu dieser Transformation beitragen. Und das fand ich...
Also den Ressourcenbezug im Grunde genommen auch ins eigene Land verlegen.
Ja, genau. Mhm. Und das ist, finde ich, wirklich spannend, weil es halt auch zeigt, so okay, das ist halt was, also es ist halt möglich.
Ja.
Und ein anderes Beispiel finde ich, also ehrlich gesagt, die komplette Energiewende.
Ja.
Weil wenn man sich anguckt, wie billig Solarpanels mittlerweile sind und das einfach... erneuerbare Energien zu nutzen, nicht zu nutzen, ist also wirtschaftlicher Schwachsinn mittlerweile. Ja. Also das ist einfach Quatsch und fossile Brennstoffe müssen nicht umsonst massiv subventioniert werden, damit das überhaupt noch jemand macht.
Ja.
Und diese Geschichte der Erneuerbaren, die finde ich, das ist einfach total beeindruckend. Und da haben wir ja auch, also nicht nur bei Strom, sondern auch bei Elektroautos auch so Kipppunkte erreicht, wo man sagt, okay, das ist einfach zwangsläufig, wird es viel günstiger werden und das zeigt halt, oder ist es jetzt auch schon, das zeigt halt, dass dieser Wandel
möglich ist
und dann auch schnell gehen kann.
Mm.
Und das finde ich schon sehr ermutigend.
Andrea, tausend Dank, dass du heute da warst. Das hat super viel Spaß gemacht, es war mega interessant. Und ich glaube, mir hat es nochmal so den Blick erweitert für zumindest das, was ich tun kann und worauf wir auch in Zukunft schauen sollen bei allem, was wir irgendwie privat, aber auch beruflich vor allen Dingen irgendwie machen. Tausend Dank dir für diese Inspiration.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.